Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Übers Wochenende tagen in Washington die Spitzen des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank. Vor allem der IWF soll Hunderte von Milliarden an neuem Geld erhalten und damit die Wirtschaft weltweit wieder auf den Wachstumspfad bringen. Der gleiche IWF, der die Zukunft der Wirtschaft dieser Tage düsterer gemalt hat als fast alle anderen Prognostiker. Der gleiche IWF auch, der frühere Krisen durch sein Handeln noch verschärft statt geheilt hat. Die Rolle des Internationalen Währungsfonds bei der Lösung der aktuellen Weltwirtschaftskrise ist Thema im Gespräch mit Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann in Washington und Markus Mucklin im Studio. Das Gespräch leitet Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Ich begrüsse meine beiden Gäste, den Markus Mucklin, da vis-à-vis von mir im Studio Bern und aus Washington zugeschaltet, den Beat Soltermann. Beat Soltermann, Samstag, Sonntag, wir haben es gerade gehört, sind die Konferenzen, Halbjahreskonferenz vom Währungsfonds, der Weltbank, beides UNO-Organisationen und der IWF vor allem soll viel Geld und auch neue Aufgaben bekommen. Aber Konferenzen und Veranstaltungen laufen seit Anfang der Woche. Haben Sie dann in der Zeit, wo Sie dort sind, so ein richtiges Crescendo erlebt jetzt von Veranstaltungen?
Das kann man sagen. Ein Crescendo auch mit vielen Daten und Informationen. Es werden die wichtigsten neuen Daten veröffentlicht, eben verschiedene Berichte, verschiedene Zahlen. Es gibt aber auch verschiedene Medienkonferenzen, vor allem auch, wo sich die Chefs von Weltbank und IWF auch ein bisschen in Szene setzen und auch ein bisschen sagen, was sie erwarten. Von diesem Treffen jetzt am Wochenende, der Robert Zoellick, der Chef von der Weltbank, hat zum Beispiel gesagt, er will sich stark machen für weniger Protektionismus. Es braucht ja auch mehr Geld für seine Weltbank. Und sein Kollege Dominik Strauss-Kahn vom IWF hat gesagt, die Banken müssen dringend ihre giftigen Papiere aus ihren Bilanzen rausbekommen, sonst gäbe es keinen Weg zurück aus dieser Krise.
Sie sind vor einem halben Jahr schon an dieser Tage in Washington. Was ist denn heute anders als dort?
Ja, damals war die Krise zwar schon da gewesen, aber es ist in der Zwischenzeit natürlich noch viel schlimmer geworden. Im September ist ja die Investmentbank Lehman Brothers zusammengekracht und dann ist das Ganze eigentlich wirklich viel schlimmer geworden. Beim IWF hat es schon im letzten Oktober viel Hektik gegeben. Man hat auch gemerkt, dass man Krisen als Chance nutzen will, um die Institution wieder ein bisschen ins Zentrum zu rücken. In der Zwischenzeit ist ein bisschen weniger Hektik um, wenigstens vorne. Man hat sich ein bisschen Gedanken machen, auch ein bisschen Pflöcke können einschlagen, wie es weitergehen sollte. Es haben verschiedene Konferenzen stattgefunden. Und jetzt geht es eigentlich vor allem darum, dass man eben die grossen Pflöcke ein bisschen präzisiert, dass man sagt, wie dass man genau weitergeht. Und das ist auch das, was am meisten im Moment die Leute beschäftigt.
Erstaunlicherweise haben Sie mir gesagt, hat es eigentlich eher weniger Journalisten als früher. Wieso denn das?
Ja, das ist wirklich ein bisschen auffallend, dass im Medienzentrum relativ wenig Journalisten rum sind. Ich weiss noch, letztes Mal hat zum Beispiel eine französische Fernsehnachrichtensender dort eine ganze Armada von Journalistinnen und Journalisten aufgefahren. Das ist fast wahnsinnig geworden, weil die so viel Krach gemacht haben. Die fehlen und andere fehlen auch, nicht weil Konjunkturzahlen weniger brisant wären oder das Thema nicht so spannend, aber die Wirtschaftskrise hat auch den Journalismus erfasst und die Medien können einfach weniger Journalisten vor.
Also man spart dort. Jetzt Sie, Markus Mucklin, sind früher an einem solchen Treffen gewesen, zum Teil in Washington, zum Teil in anderen Ländern. Wenn Sie jetzt das hören, was jetzt in Washington abgeht, ist das noch das Gleiche, was Sie erlebt haben, oder ist da irgendeine Änderung passiert?
Es ist, wenn ich es vergleiche mit dem letzten Mal, wo ich war, also vor einem Jahr oder anderthalb Jahren auch, dann ist natürlich jetzt, wie Beat Soltermann gesagt hat, die Krise ja viel krasser. Man ist in einer Rezession inne. Das ist dann eigentlich, die Krise ist dann noch so fast eine Art virtuell gesehen. Das heisst, man hat zwar gesehen auf der Börse, dass bereits abgegangen ist, aber, oder man hat auch gesehen, dass die Bank einen Verlust gemacht hat. Aber es ist eigentlich noch so theoretisch jetzt gewirkt. Und wenn ich mich zurückerinnere, vor einem Jahr nur, wo der Währungsfonds dann schon zwar gesagt hat, dass es etwa 1000 Milliarden Verlust könnte geben, dann ist er eigentlich schief angeschaut worden. Und man hat gesagt, er mache da schlechtes Bild eigentlich, wo nicht begründet wäre. Und es eigentlich noch fast mitschuldig wäre, wenn es dann schlecht rauskommt. Das heisst, er ist dort noch ein bisschen ein Rufer gewesen, nicht der einzige Rufer, aber doch zu den wenigen gehört, auf jeden Fall ins Regierungsfonds. Eigentlich noch nicht wahrnehmen. Wenn ich allerdings ein bisschen weiter zurückschaue, dann ist der Kontrast dann doch noch um einiges schärfer. Also beispielsweise knapp 10 Jahre zurück, ein Treffen in Prag, dann ist der Währungsfonds vor allem im Krieg, weil es Protest gegeben hat. Es ist auch Gewaltausschreitungen gegeben. Das heisst, es hat jetzt eine grosse Mobilisierung gegeben gegen den Währungsfonds, aber er ist eigentlich eigentlich bei den Regierungen noch ziemlich unumstritten gewesen. Man hat gesagt, mal das, was er damals gemacht hat, nach der Asienkrise, das sei doch richtig und es gäbe halt nichts anderes. Inzwischen hat sich diesbezüglich dann einiges geändert und wir werden sicher darauf zurückkommen, was? Weil der Währungsfonds jetzt auch gemerkt hat, er muss sich wandeln.
Also der Wechsel von dieser Politik ist natürlich ein Thema. Sie haben vorhin gesagt, vor einem Jahr ist Abschreiber von 1000 Milliarden angekündigt worden. Jetzt am Dienstag, glaube ich, ist das gesagt worden, ist von 4000 Milliarden Dreh gewesen. Beat Zoltermann, wie ist denn die Zahl aufgenommen worden?
Ja, sie hat natürlich schon ein bisschen geschockt, weil 4000 Milliarden, das ist eine unglaubliche Zahl. Man hat damit gerechnet, dass sie grösser wird, aber dass sie so gross wird, das hat man eigentlich schon nicht gedacht. Und man hat auch gemerkt, auch unter den Journalisten, aber auch unter den Wissenschaftlern, die hier am IWF sind, da ist schon ein bisschen Raunen durch die Gänge gegangen. Und es ist einfach ein Fakt offenbar. Es ist zwar auch eine Prognose, die 4000 Milliarden, muss man sagen. Ein Drittel davon ist schon abgeschrieben, zwei Drittel werden noch abgeschrieben. Und beim IWF hofft man, dass man für einmal nicht zu pessimistisch ist, sondern dass die ganze Sache vielleicht nicht ganz so schlimm kommt, aber das weiss man nicht. Und es ändert sich ja auch immer alles ein bisschen. Aber man geht da wirklich von diesen 4000 Milliarden Abschreibern aus, bis zum Ende 2010.
Mit noch ein bisschen mehr wissen, was in Washington abgeht. Die Schweiz ist dort auch vertreten mit zwei Bundesräten, Herr Merz, Frau Leuthardt und natürlich dann noch irgendeinen Stab dabei zu. Ist die Schweiz schon irgendwie sichtbar worden dort oder hat man die noch nicht so gesehen?
Nein, die hat man eigentlich noch nicht so gesehen, weil der Bundesrat Merz und Bundesrätin Leuthardt und auch der Nationalbankpräsident Jean-Pierre Roth, die reisen erst heute an. Aber natürlich ist die Schweizer Delegation vor Ort, der Executive Director und sein Team, die sind immer da. Aber sonst hat man von den Schweizer noch nicht viel gesehen. Man hat allerdings die Schweiz ein paar Mal erwähnt an den Medienkonferenzen. Der Dominik Strauss-Kahn, der Chef vom IWF, hat zum Beispiel ein paar Mal lobend erwähnt, dass die Schweiz bereit sein soll, 10 Milliarden Franken zu zahlen als Kredit. Garantie, das ist sehr lobend aufgenommen worden.
Das muss ja dann nicht zuerst noch beschlossen werden. Auf das Thema kommen wir auch noch zurück. Jetzt eben der IWF, Markus Muggeln, Sie haben gesagt, der hat ja lange einen ziemlich schlechten Ruf gehabt. Er mache Länder, die in Schwierigkeiten stecken, erst recht kaputt mit seinen Auflagen. Ganz harte. Und jetzt kommt eine neue Bedeutung, wir müssen eine andere Politik machen. Kommt denn das Geld, das da gesprochen wird, voraussichtlich überhaupt in die richtige Hand, wenn man es am IWF gibt?
Der IWF ist ja nicht eine Finanzierungsinstitution wie die Weltbank, also das ist die andere Organisation, die so Entwicklungsprojekte macht, sondern es ist eine Art ein Finanzpolizist. Das heisst, wenn die Länder über keine Devisen mehr verfügen oder Devisen bei ihnen drohen auszugehen, dann soll er eigentlich ins Spiel kommen. Soll also
flüssige Mittel anschieben, wenn es keine mehr hat.
Genau. Damit überhaupt Länder die wirtschaftlichen Prozesse können weiterhin in Gang halten, dass sie eben über Devisen verfügen, um Import können zu zahlen, Import überhaupt sich zu leisten. Und von dort her, sei das für Produktionen von einzelnen Unternehmen, sei das für Import von Nahrungsmitteln, sei das für Import oder überhaupt Möglichkeiten für neue Infrastrukturprojekte können in Gang zu setzen. Das heisst, dass solche Mittel wieder verfügbar sind und nicht die Wirtschaft von einem Tag auf den anderen einen völligen Kollaps würde erleiden.
Und das traut sich dem IWF, wo sich auch ziemlich rasch müsste wandeln von jemandem, der dort noch die Schrauben angezogen hat. Jetzt muss ich aufmachen, der Wandel traut ihm zu.
Ja und nein. Das heisst, er ist auf jeden Fall offener, einerseits aus dem Grund, weil er jetzt überhaupt wieder Mittel überkommt. Das ist ja das, was jetzt in Washington sich auch soll konkretisieren, nachdem G20-Staaten eben versprochen haben, dass der IWF seine Mittel, seine Kreditpolster, dass die Elite vervierfacht werden, auf 1000 Milliarden Dollar schlussendlich. Vorher hat er über viel zu wenig verfügt. Also wenn mehrere grosse Länder, wie es jetzt der Fall war, Mexiko oder Kolumbien, jetzt der ganz neueste Fall, oder Polen oder wahrscheinlich schon bald mal Türkei anklopfen, dann hat er eigentlich sehr schnell über keine Mittel mehr verfügt, überhaupt, um diesen Ländern beizustehen. Das heisst, diese Möglichkeit hat er wieder. Und weil er diese Möglichkeit hat, gibt es jetzt auch natürlich wieder Länder, die sagen, mal, dort gehen wir. Und dort müssen wir natürlich auch gehen. Welche Wirkung das wird haben, das ist unterschiedlich. Das heisst, es gibt Länder, wie die erwähnten, Mexiko, Polen, die tut er nicht grosse Auflagen machen. Im Unterschied zu früher, wo er immer strikte Auflagen diesen Ländern gemacht hat, also Bedingungen formuliert hat, wie stark dass Staaten müssen ihre Budget reduzieren müssen, welche Art von Privatisierungen dass sie vornehmen müssen, welche Art von Landreformen sie durchsetzen müssen. Also ganz riesigen Katalog von Bedingungen, der wird diesen Ländern jetzt beispielsweise überhaupt nicht gestellt.
Der Sozialabbau wäre auch ein Stichwort, dass darum sind meistens in diesen Ländern die Leute auf die Straße gegangen und gesagt, so mit uns nicht, oder?
Genau, das gibt es allerdings nach wie vor. Also man hat zum Beispiel Lettland, ist so ein Land, wo grosse Proteste passiert sind, auch im Zusammenhang mit Auflagen, die der Währungsfonds in dem Fall eben weiterhin gemacht hat. Auch Pakistan beispielsweise tut eine starke Auflage machen, auch Ukraine. Das heisst, der Währungsfonds tut Länder, gewisse Länder sehr flexibel mit denen umgehen, tut ihnen praktisch keine Auflagen stellen, sagt, die haben ja auch bisher eine gute Politik gemacht, darum tun, dass sie so machen. Hingegen andere Länder, die vor allem im letzten Herbst und selber über wenig Mittel noch verfügt hat, Ukraine, Pakistan, Lettland, dort ist er nach wie vor auf einem eigentlich relativ harten Kurs. Lettland sollte beispielsweise sein Staatsbudget innerhalb von kurzer Zeit um 30% reduzieren. Das ist natürlich ein Rosskur. Das ist sehr schlimm. Das hat natürlich Konsequenzen. Die Wirtschaft könnte innerhalb von kurzem kollabieren.
Jetzt ist seit 2 Jahren ein Sozialist, vielleicht mit Anführungszeichen der Spitze von diesem IWF, der frühere französische Minister Dominique Strauss-Kahn, hat denn das einen Einfluss, dass er ein Linker, mehr oder weniger Linke, die der Spitze von dem ist, dass jetzt auch Politik geändert wird?
Es hat etwas damit zu tun. Es gibt mehrere Faktoren. Es gibt einerseits den Dominik Strauss-Kahn, der bekannt ist als ehemaliger Finanzminister von Frankreich, der zwar einen pragmatischen Kurs gefahren ist, in der Regierung Jospin damals, aber doch einen sozialdemokratischen Kurs, also gesagt hat, der Staat soll eingreifen, wenn eine Rezession droht, wenn eine Stagnation droht, soll dem Moment also auch Budgetdefizite in Kauf nehmen. Diese Politik hat er von Anfang an weg eigentlich klar gemacht, das will er. Das hat er wenige Monate, nachdem dass er samt angetreten ist, hat er das auch deutlich gemacht. Das war im Anfang 2008 gewesen. Die Krise hat eigentlich erst angefangen gehabt. Und das ist eigentlich ein völlig neuer Ton gewesen, den man in den letzten 10, 20 Jahren vom Währungsfonds nie mehr gehört hat. Er hat gesagt, der Staat soll intervenieren, wenn eine Krise droht, wenn eine Rezession kommt. Das heisst, dort ist seine ideologische Ausrichtung klar spürbar. Allerdings ist nicht nur seine ideologische Ausrichtung, sondern die Situation, in der man jetzt eben genau drinnen ist, wo ja dann die Rezession angefangen hat oder auf jeden Fall in sich gewesen ist, hat natürlich auch geholfen, dass er jetzt auch das kann sagen, beziehungsweise seine Politik oder seine Überzeugungen kann umsetzen und nicht auf Widerstand bei den USA oder bei den anderen grossen Geldgebern stossen.
Jetzt kann er nicht einmal allein plötzlich die Verwendung von Hunderten von Milliarden Dollar plötzlich ändern. Da hat es einen Apparat dahinter. Beat Soltermann, haben Sie in Washington irgendetwas gehört, wie der Apparat, all die Leute, die dort arbeiten, reagieren auf das? Machen die da mit oder sind sie gar nicht so nah an den Apparat angekommen?
Also es hat natürlich sehr viele Leute, die hier arbeiten, über 2000, und ich kann nicht mit allen einzeln reden können. Aber was man erfährt hinter den Kulissen ist, dass sehr viel geschafft wird im Moment, dass man sehr viele Aufgaben muss lösen, Sachen studieren, Sachen aufgleisen, weil eben der IWF und auch die Weltbank natürlich vor ganz neuen Herausforderungen stehen, eine neue Rolle sollen kriegen. Und da gibt es natürlich nicht einfach so Patentrezepte, die man in der Schublade hat, die man wieder rausnehmen kann, sondern man muss zum Teil wirklich anders denken. Und das ist natürlich einerseits viel Arbeit, aber andererseits ist offenbar auch die Stimmung sehr gut, auch im Staat, weil in den letzten paar Jahren, der Markus Mucklin hat es gesagt, man hat fast kein Geld mehr gehabt, die Bedeutung vom IWF und von der Weltbank ist ein bisschen zurückgegangen. Jetzt ist man plötzlich wieder auf der weltweiten Bühne und das macht natürlich auch Freude, weil wenn man immer arbeiten kann und etwas machen kann, wo man auch eine gewisse Wirkung erzielen kann, die auch etwas bringt, ja, das tut natürlich motivieren für die Arbeitshaltung.
Gibt es dann irgendwelche Indizien, die auf Machtkämpfe in diesem Apparat hindeuten, dass die gar nicht all das so lässig finden, aber einfach froh sind, dass sie wieder Geld haben, oder haben sie so etwas nicht gehört?
Also Machtkämpfe innerhalb vom Apparat, denke jetzt mal so bei den normalen Mitarbeitern gibt's nicht, aber auf politischer Ebene gibt's natürlich Machtkämpfe. Also wer hat welches Sagen zum Beispiel in der ganzen IWF-Gremien? Also das ist zum Beispiel ein Bereich, wo es sicher Machtkämpfe gibt, wo auch jetzt am Wochenende dann darüber diskutiert werden muss, wer hat zum Beispiel viele Stimmen in gewissen Gremien, wer ist wie vertreten, welche Politik verfolgt man auch. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck gekriegt, dass die meisten Staaten eigentlich zufrieden sind mit dieser neuartigeren Politik vom IWF, dass man das eigentlich begrüßt, dass man eben ein bisschen Forscher ans Werk geht, dass man schneller dort ist, dass man die Feuerwehrübungen schneller durchführt und nicht noch irgendwie lang wartet und einen Haufen Bedingungen stellt, bevor man überhaupt Geld spricht. Das ist sehr positiv aufgenommen worden. Aber es gibt verschiedene Bereiche, wo natürlich verschiedene Staaten eben halt ganz unterschiedliche Interessen haben.
Jetzt ist es so, dass der IWF-Gipfel und dann die Weltbank ist Tag und Tag praktisch parallel dazu in einem gewissen Sinne einfach der Beschluss von dem G20-Treffen, der kurz vor der Ostern in London war, soll ausführen. Jetzt sind dann wirklich die wichtigen, wirtschaftlich wichtigen Staaten zusammengekommen. Jetzt, bis das UNO-Gremium ist, kommen sehr viel mehr Staaten dort hin. Werden dann die haben zwar nicht sehr viel zu sagen, wenn es um die Abstimmung geht, aber trotzdem, sie sind dort, werden dann die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einfach das abnicken, was von London her gekommen ist, oder sind allenfalls nochmal neue Töne zu hören, Markus Muckli und Sie, dass das nicht so schlank könnte durchgehen?
Ich denke, dass das, was jetzt auf dem Tisch ist, dass das wird durchgehen. Also eben die Aufstockung, die G20 beschlossen hat, ohne dass jetzt sozusagen das Geld schon vom Tisch liegt. Aber man sieht jetzt, dass mehrere Ländergruppen, jetzt auch wie die Schweiz unter anderem ja auch, eben die Versprechen auf den Tisch bringt. Das neueste Beispiel, das ich jetzt gelesen habe, ist Brasilien, wo seit langem überhaupt erstmals jetzt wieder zum Gläubiger wird. Also das heisst vom Kreditgeber vis-à-vis vom Währungsfonds, nachdem dass sie seit den 80er Jahren eigentlich vor allem Schuld sind. Also immer müssen wir betteln beim Währungsfonds. Das heisst, bei diesen Fragen, da ist man sich, glaube ich, schnell mal einig. Aber was natürlich ist, was der Beat Zolder mal kurz angetippt hat schon, ist die Frage von der Reform. Von der Reform von der Stimmrecht. Das heisst, dort wird es, das hat der G20-Gipfel auch gesagt, also der Wunsch oder vielmehr entschieden, es soll eine nächste Reform geben. Weil bisher ist es ja so, dass die grossen Nationen, die alten Industrienationen, USA allen voran, aber dann die europäischen Länder und mit Japan zusammen, die absolute Mehrheit haben. Das heisst, die können eigentlich sagen, was passiert und was nicht passiert. Oder die USA bei den ganz entscheidenden, grundsätzlichen Fragen sogar ein Vetorecht hat, weil es ein qualifiziertes Mehr braucht von 85% bei solchen Fragen.
Und sie haben irgendwie 16% Stimmen, das heisst, wenn sie nein stimmen, ist der Fall gelaufen, oder?
Genau. Und das ist natürlich der grosse Streit, der jetzt erst wieder richtig anfängt, weil es ist klar, China, Brasilien, Indien, aber auch ärmere Länder, afrikanische Staaten, sagen mit der jetzigen Stimmrechtsverteilung sind wir überhaupt nicht zufrieden, sondern das muss sich verändern. Und das ist ein Prozess, der jetzt startet und der bis Ende 2010 konkrete Ergebnisse bringen soll.
Was nimmt man denn in Washington von dem bereits schon wahr?
Ich wollte sagen, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt und er ist auch immer wieder erwähnt worden, jetzt auch im Vorfeld. Und ich glaube, die IWF und die Weltbank, beide Organisationen sehen das Problem auch und man will wenigstens von den Organisationen aus, was nicht unbedingt das Gleiche heisst, wie von den Mitgliedstaaten aus, aber man will das Thema angehen. Die Frage ist, wie schnell, die Frage ist, in welche Richtung, aber es ist irgendwie auf eine Art klar, dass wenn der IWF wirklich will, so eine Art Welt Finanz-UNO werden, dann nachher muss natürlich in den Führungsgremien und bei den Abstimmungen und so, muss die Organisation auch breiter abgestellt werden, also dass auch die Interessen nicht nur von den Industriestaaten, sondern auch von den Schwellen- und Entwicklungsländern stärker eingebracht werden können. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn es jetzt darum geht, so viel Geld zu beschaffen, damit man überhaupt den Staat kann Geld geben kann, es geht um 1000 Milliarden Dollar, dann gibt es jetzt natürlich viele Staaten, wie zum Beispiel bei China, wo sagen, ja, wir zahlen schon etwas daran, 40 Milliarden ist irgendwie gedreht, aber wir wollen dann dafür auch mehr können mitreden. Und das heisst, der IWF muss sich ein bisschen entscheiden, ob die Industriestaaten einfach das Geld aufbringen oder ob sie eben doch darauf angewiesen sind, jetzt in der Krise, wo alle Kassen ein bisschen leer sind, dass man sagt, okay, macht irgendwie einen Deal, ihr zahlt jetzt, helft uns und dafür bekommen wir auch ein bisschen mehr Mitspracherecht.
Eben, das sind China, ist in erster Linie, dann ist Indien, Brasilien und noch andere Länder, die eigentlich gerne mehr wollen. Und das heisst auch mit anderen Worten, dass Industrieländer auch für ihren Sitz anteilen. Das ist so mit bis nach der zweiten Stelle, nach dem Komma, sind die Stimmrechtsanteile ausgegangen, müssen solche Sachen abgeben. Ist denn nicht das Risiko da, dass am Schluss einfach die Einigkeit von den Industriestaaten nur dort drin besteht, dass sie mal Nein sagen zu dem, weil sie nichts abgeben wollen und dass dann alles bach abgeht? Oder sehen Sie, Markus Muckli, eine gewisse Hoffnung, dass da wirklich einmal mehr ein bisschen etwas in Gang kommt?
Das ist bisher auf jeden Fall der Fall gewesen, dass eben die Europäer insbesondere, wo ja jetzt von den 24 Exekutivdirektoren allein 8 Sitze haben, also ein Drittel bereits, dass die sich vor allem gewehrt haben. Es hat ja bereits so kleine Reformen mit Stimmrecht hat's bereits gegeben. Die letzte ist vor einem Jahr erst abgeschlossen worden. Aber all das reicht nicht. Und die Gefahr besteht natürlich, dass die Europäer nach wie vor allem Widerstand leistet. Aber gleichzeitig ist der Druck jetzt viel grösser, weil man sagt, man braucht auch Brasilien, man braucht auch China, wo jetzt beispielsweise auch sehr viel Geld bringen, um damit der IWF überhaupt wieder handlungsfähig ist. Dann machen die das natürlich nur, wenn sie wissen, die anderen müssen jetzt auch Konzessionen machen. Und das wird über kurz oder lang so sein, dass die Europäer werden müssen Sitz abgeben, also ihren Einfluss muss reduziert werden. Und dort ist dann die grosse Frage, oder aus Schweizer Sicht, was bedeutet das für die Schweiz? Das heisst, die Schweiz hat gehört ja ins oberste Gremium, hat einen Sitz bei den Exekutivdirektoren von 24, also ein Sitz ist schweizerisch. Und dort ist natürlich dann auch die Frage, kann man den Sitz halten oder nicht? Und das ist eine offene Frage.
Das ist die komplizierte Geschichte, wo die Schweiz einen sogenannten Helvetostand zusammen gekauft hat, also irgendwelche Länder in Mittelasien und Polen ist, glaube ich, auch dabei, die dann zusammen gerade ungefähr so viel Gewicht eingebracht haben, dass sie einen Sitz gegeben haben, der die Schweiz hatte. Entschuldigung, die Frage ist, Beat Zoltermann, es ist natürlich die Offerte von 10 Milliarden da. Langt denn das, um den Sitz sicher, oder haben Sie das Gefühl, den kann man vergessen?
Also die 10 Milliarden sind sicher nicht der Grund, um den Sitz zu behalten. Also das ist eine Art Verpflichtung, wo die Schweiz selber hat gegenüber dem IWF. Aber das hat eigentlich nichts mit der ganzen Frage vom Sitz zu tun. Auch andere Staaten zahlen solche Kredite, respektive stellen die Kreditlinie zur Verfügung. Es ist noch gar nicht gefragt, offen, ob das dann auch gebraucht wird. Aber das hat einfach nichts miteinander zu tun, letzten Endes. Das eine ist die Quote, die man hat, eben wie viel Macht, das man hat in den obersten Gremien, und das andere ist eigentlich jetzt einfach das Rettungsprogramm für die Weltwirtschaft. Und darum ist es relativ schwierig zu sagen, ob die Schweiz in Zukunft den Sitz hat. Es ist einfach entscheidend, wie viele Stimmenanteile das in dieser Schweizer Gruppe zusammenkommen. Es werden eher weniger sein, aber vielleicht findet man auch neue Staaten, die gerne mitmachen in der Schweizer Gruppe, und dann hat man plötzlich wieder mehr Macht. Das ist alles noch am Tun. Das sind so Ideen, die man sich überlegen kann. Aber da gibt es noch nichts Definitives.
Das ist das Geschäft der Diplomaten, da irgendetwas anzubringen. Aber über die 10 Milliarden wird das Parlament müssen entscheiden. Das ist ja klar. Markus Mugli, der Widerstand von rechts, der ist bereits angekündigt. Wie sieht es denn aus der linken Seite, aus der Entwicklungsorganisationen, finden denn die das vermutlich gut? Oder haben die das Gefühl, dass wir geschieden direkt irgendwo hinleiten, es würde mehr und direkter nützen als über den Umweg, über den IWF?
Die definitive Stellungnahme habe ich bis jetzt noch nicht gesehen von Entwicklungsorganisationen, von den Parteien, von der Linken heisst sehr, ja, mal, das braucht es, weil es geht darum, den Absturz von der Weltwirtschaft aufzuheben. Und wenn der IWF jetzt Gelder verfügbar macht, dann geht es ja darum, eben die Märkte, die jetzt könnte gefährdet sein in Entwicklungsländern, in Schwellenländern, die können stützen. Also von dort her gibt es eine Zustimmung, denke ich, bis zu den Entwicklungsorganisationen vermutlich auch. Allerdings werden sie sicher auch Bedingungen stellen. Das heisst, wird man sagen, aber so Abkommen, wie ich sie kurz angetippt habe, Ukraine, Lettland oder dann auch afrikanische Länder, wo denen vom IWF immer noch gesagt wird, ihr müsst ein Budgetdefizit von höchstens 2% haben oder vielleicht sogar von 0, dass dort der Währungsfonds gleichzeitig eben auch die Politik sollte flexibler handhaben gegenüber schwächeren Ländern. Und ich von dort her liegt die Vermutung nahe, dass wenn man in der Schweiz die Debatte von linker Seite, von Entwicklungsseite her hat, dann wird man sagen, ja, für die 10 Milliarden, aber wir sollen es verknüpfen mit qualitativen Kriterien, dass die Schweiz sagt, der Währungsfonds soll nicht nur gegenüber Polen, Mexiko sich sehr flexibel zeigen, sondern eben über auch den ärmeren Ländern.
Also der Politikwechsel, den wir am Anfang davon geredet haben, der muss wirklich stattfinden. Jetzt mit dem Blick aufs ganze Samstag sind die Sitzungen, am Sonntagmorgen, dann gehen die Leute wieder heim. Markus Mugrin, so aus der Ferne geschaut, haben Sie wirklich ein Ziel von diesen beiden Gipfel, Absturz von der Weltwirtschaft verhindern und wenn möglich den Aufschwung wieder in Gang setzen. Rechnen Sie damit, dass das da geschafft wird an diesem Wochenende?
Insofern ja, dass sie sicher werden Beiträge leisten dazu. Ob das reicht, ist eine offene Frage, das weiss man nie. Wenn es bei allen Rettungspaketen, die man jetzt diskutiert hat, sei es auf nationaler oder internationaler Ebene, aber es ist auf jeden Fall der Wille da, im Vergleich zu früheren Krisen, dass Weltbank und auch Währungsfonds sagen, wir müssen etwas tun, damit nicht die schwächeren Länder, die ja nichts beitragen haben zur Verursachung der Krise, die aber jetzt die Opfer wären von der Krise, aber auch, dass die nicht vergessen gehen, sondern dass man die stützen. Selbst auch im Interesse der Weltwirtschaft, weil wenn die abstürzen, dann hat das auch wieder negative Folgen auf die Zentrumsnation. Und diesbezüglich denke ich schon, ein Beitrag wird geleistet, den man bis vor einem Jahr noch nicht als möglich erachtet hat.
Perspektive von diesem Gipfel aus der Nähe geschaut, Beat Zoltermann, wie sehen die aus?
Ich denke, ganz alle Traktanden, die man sich vorgenommen hat, wird man nicht können abhöckeln am Ende von dieser Konferenz. Aber es wird sicher mehr rausschauen als vor einem halben Jahr. Dort hat man ja schon ein bisschen gehofft gehabt, im Oktober, dass man eine Art wie ein Bretton Woods 2 kann aus dem Hut zaubern. Und das war natürlich illusorisch gewesen, knapp zwei Tage. Ich glaube, diesmal sieht es ein bisschen anders aus, eben weil mehr Vorarbeit da ist, weil man konkreter schon Sachen aufgeleistet hat. Das Geld, die ganze Finanzierungsfrage, das ist sicher das Dringendste, das muss sicher gelöst werden. Aber es ist sicher auch im Interesse vom IWF und von der Weltbank, dass man jetzt die Chance nutzt. So eine Chance kommt, das klingt jetzt wieder ein bisschen zynisch, aber die kommt nur einmal, so eine Krise, so eine grosse. Und jetzt muss der IWF, wenn er eine Rolle spielen in Zukunft, wenn die Weltbank eine Rolle spielen in Zukunft und auch anerkannt und glaubwürdig bleiben, dann müssen sie die Chance jetzt packen und möglichst viel beschließen und dann auch möglichst viel umsetzen in Zukunft.
Beat Zoltermann, Markus Mucklin, besten Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.